Denn diese ganzen Veränderungen rasen auf uns zu wie eine Welle. Und wir alle waren, glaube ich, schon mal am Strand und wissen, was das heißt, wenn wir der Welle für ein Foto den Rücken zu drehen. Die lässt sich davon nicht abhalten, die schlägt über uns zusammen und das ist nicht so cool. Wenn wir aber aktiv werden und schauen, wie können wir in die Welle rein, dann können wir je nach individuellem Talent, können wir sie eventuell surfen, reiten und den Schwung für uns nutzen. Das heißt, ich muss proaktiv schauen, wie kann ich von den Möglichkeiten, die da kommen, profitieren.
Damit willkommen zum Podcast für Menschen zwischen Arbeit und Rente, also Babyboomer. Ich bin Stefan und auch einer und gehöre zu denen, die schon in Rente sind und immer wieder Antworten auf die Fragen unserer Generation suche. Diesmal geht es um die Frage, welche Chancen haben Babyboomer auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt? Ich habe einen Experten zu Gast, der dabei sehr optimistisch ist. Sein Buch heißt schon Zeit der Chancen. Hallo Tobias.
Hallo Stefan, ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Für dich trifft der Titel schon mal zu. Du hast deine Chance genutzt und gerade den Arbeitgeber gewechselt. Willst du mal erzählen, von wo nach wo und warum?
Ja, sehr gern. Genau, ich durfte jetzt in den letzten 7 Jahren eine Entwicklung machen, die ich selber so nicht vorhergesehen habe und die mich wahnsinnig freut und von der ich wahnsinnig viel mitgenommen habe. Habe bei StepStone jetzt die Arbeitsmarktforschung geleitet, zahlreiche Studien zum Thema Arbeitsmarkt veröffentlicht und da auch immer wieder HR beraten, unterstützt, den Unternehmen dabei geholfen, die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten zu finden für ihre Positionen. Und ganz ehrlich, nach 7 Jahren Zeit ist es auch mal ein guter Zeitpunkt, was Neues für sich auszuprobieren. Und da habe ich mich entschieden, auch nach sehr, sehr guten Gesprächen jetzt einen Wechsel in eine Corporate HR zu unternehmen. Und zwar werde ich jetzt, oder wo dieser Podcast rauskommt, mache ich das schon, den Bereich Talent Intelligence und Attraction bei der TÜV Nord Group verantworten.
Was verbirgt sich dahinter auf Deutsch und vor allen Dingen in der Sache?
Und was verbirgt sich dahinter? Also einmal Intelligenz bezieht sich eben darauf, zu schauen, welche Daten, welche Insights haben wir in der Organisation, aber gibt es auch am Markt, um damit eben die People-Strategie entsprechend zu unterstützen. Und Attraction heißt ja, wie sind wir attraktiv für die verschiedenen Zielgruppen, für die Mitarbeiter nach innen, nach außen. Also da zählt sowas wie Employer Branding mit rein, Hochschulmarketing, HR-Marketing, HR-Kommunikation. Und mir da einmal anzuschauen, wie ich da unterstützen kann. Das ist so im weitesten Sinne die Rolle. Ja, und darf mich damit eben auch an, glaube ich, einer nicht ganz unwichtigen Stelle bei einem tollen Unternehmen einbringen, das für den Standort Deutschland, glaube ich, und für die Zukunft dessen nicht ganz unwichtig ist, ne? Denn die ganzen neuen Technologien, die wir da brauchen, die brauchen natürlich auch Zertifizierung, die müssen funktionieren. Und deswegen freue ich mich da riesig.
Ja, gratuliere. Danke. Auf jeden Fall Chance genutzt, von der Arbeitsmarktanalyse wieder zum Arbeitsmarkttäter mit Tour im Personalwesen. Ja, trotzdem so die derzeitige Arbeitsmarktsituation generell als Zeit der Chancen zu betiteln, das können manche als provozierend empfinden.
Kann ich komplett nachvollziehen. Mein Gefühl ist aber ganz stark, dass wir über die Herausforderungen, die wir sowohl in Wirtschaft als auch am Arbeitsmarkt haben, absolut hinreichend sprechen. Und auch manchmal in so dystopischen und düsteren Worten, dass ich dem was entgegensetzen möchte. Denn, um mal so eine kleine Metapher zu benutzen, wenn ich im Auto unterwegs bin und auf ein Hindernis zu rase und ich fokussiere die ganze Zeit nur das Hindernis, aber nicht vielleicht den gut ausgebauten Weg links und rechts drumherum oder drüber und drunter und wie auch immer, dann werde ich unzweifelhaft dagegen rasen. Und ich versuche so ein bisschen den Weg links und rechts aufzuzeigen. Und natürlich möchte man auch auffallen, deswegen vielleicht positiv provozierend in der Hinsicht. Genau. Ich bleibe aber dabei. Also es gibt aktuell Chancen. Für mich ist die News eigentlich nicht, dass der Herr Arbeitsmarkt gerade herausfordernder ist, was er zweifellos ist, als er es vor 2 Jahren war. Die eigentliche News ist für mich, dass wir 3 Jahre Wirtschaftskrise hinter uns haben und der Arbeitsmarkt trotzdem noch so stabil ist, weil die Arbeitsmarktkennzahlen sind deutlich besser als das, was wir zum Beispiel in den Krisen Anfang der 2000er Jahre hatten.
Mhm. Wir wollen ja logischerweise für die Zielgruppe und die User und Hörer dieses Podcasts verstärkt über die reiferen Semester auf dem Arbeitsmarkt sprechen, aber trotzdem habe ich dein Buch gelesen mit Interesse, mit Freude, weil du auch pointiert formulieren kannst und einen immer wieder zum Nachdenken bringst. Ne? Und ich habe dir in der ersten Reaktion gesagt, das Herz möchte dir recht geben und mitjubeln, der Verstand sagt immer wieder, kann das sein? Ne? Beispielsweise bei der Frage, du steigst ein und sagst, du wirst gebraucht. Gilt generell? Ist das die emotionale Übersetzung von Fachkräftemangel oder was steckt dahinter?
Hast du hervorragend übersetzt, ja. Wir haben leicht gestiegene Erwerbslosenzahlen. Aber wenn wir uns das im Gesamtvergleich anschauen oder im historischen Vergleich, sind die in Deutschland immer noch sehr niedrig. Also gerade aktuell 3,5% Erwerbslosigkeit in Deutschland, gestiegen von 3,2 zu den besten Jahren, aber überhaupt kein Vergleich zu den rund um 10%, die wir vor 20 Jahren hatten. Und im Übrigen selbst 2015, 2016, was ja Jahre waren, in denen Deutschland vorbildlich war in Europa, die europäische Wirtschaft gezogen hat, waren die Erwerbslosenzahlen teils höher, 4,4%, meine ich 2015 oder 2016. Das heißt, so ein bisschen durch die Krisenrhetorik und auch das Empfinden, die Inflation, die sicherlich auch viel aufgefressen hat zuletzt, nehmen wir die Zahlen ein bisschen dramatischer wahr, als sie eigentlich sind. Und du hast gesagt, wo sind denn, oder du wirst gebraucht, wo kommt das denn her? Genau, da beziehe ich mich natürlich sowohl auf den Fachkräftemangel als auch den kurzfristig perspektivischen Mangel, den wir ja annehmen können. Ne, wir haben 1 Million Stellen in Deutschland immer noch unbesetzt oder offen. Das ist nur halb so viel wie vor 3 Jahren, aber das ist immer noch deutlich mehr als 2016 zur selben Zeit oder 2015 zur selben Zeit und auch in den Jahren zuvor. Das heißt, da gibt's eine ganze Menge an Positionen, die besetzt werden wollen und wo wir die Menschen hinbekommen müssen.
Aber es wird enger, ne? Mhm. Also die Zahl der Bewerber, und zwar von allen Enden und Anfängen her, also Studienabgänger und auch ältere Semester sind auf dem Markt reichlich vorhanden. Ich habe noch eine Frage, die sich auf dein Buch bezieht, jetzt unspezifisch für Boomer, aber ganz, also sehr, sehr spannend. Du beschreibst ja viele Aufsteigergeschichten aus unterschiedlichsten Branchen und Bereichen. Gibt es eine Eigenschaft, die diese Erfolgsgeschichten verbindet?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich würde schon sagen, ich weiß nicht, ob es die eine Eigenschaft ist, aber ich versuch's mal möglichst pointiert zu umreißen. Es ist eine Mischung aus nicht aufzugeben. Ich glaube, alle diese Aufsteiger haben gemeinsam, dass sie nicht direkt aufgestiegen sind von heute auf morgen, sondern dass sie auch Rückschläge erlebt haben, dass sie auch Neins akzeptieren mussten. Das sind immer die Dinge, die man dann in sich so linear darstellenden Lebensläufen gar nicht sieht und die Menschen transparent mit mir geteilt haben. Also die haben auch ganz viele Neins verarbeiten müssen und haben dann über auch ganz viele kleine Schritte, in denen sie, sage ich mal, auch das Unglamouröse mit einer großen Motivation angegangen sind, immer wieder versucht, sich selbst zu verbessern und ihre eigenen Chancen zu verbessern, um das mal so abstrakt zu formulieren. Ne? Also vielleicht 2 Beispiele. Zum einen über den Kawa Yunusi spreche ich, oder mit ihm habe ich gesprochen. Der erzählt so schön die Geschichte, dass er als kleiner Junge alleine nach Deutschland kam im Flieger aus Afghanistan. Das Einzige, was er von Deutschland kannte, war Modern Talking mit If you can win if you want. Und das summt er dann auch so schön vor sich hin in seiner positiven Art. Aber in dem Gespräch wurde deutlich, dass das wirklich nicht einfach war. Ne? Der ist dann vom Kiosk, hat dann einen kleinen Kiosk gegründet, quasi selbstständig, hat sich dann nebenbei Jura studiert, musste auch erstmal verstehen, wie funktioniert das alles und so weiter und so fort und ist dann zu einem der wichtigsten und einflussreichsten Personale in Deutschland geworden und auch da immer wieder auf Hindernisse gestoßen und hat es immer wieder versucht.
Und war auch mal Gast in diesem Podcast.
Na also, da bin ich doch in allerbester Gesellschaft, wenn Kawa hier war. Genau, oder auch so ein der Maler Mehmet Güler, mit dem ich sprechen durfte, der in Anatolien groß geworden ist und sich dort noch selber quasi einen Pinsel und Papier irgendwie oder eine Grundlage zu malen suchen musste und dann auch wirklich in ganz kleinen Schritten, ohne überhaupt absehen zu können, wo das irgendwann mal hingeht, sich verbessern musste. Und dann hat sich das auch erst so ein bisschen auf dem Weg ergeben, was eigentlich seine Leidenschaft ist und wie er dorthin kommt. Genau, also vielleicht diese Eigenschaft, auch das Unglamouröse, das Kleinteilige anzugehen und nicht aufzugeben und es immer weiter zu versuchen. Und ich glaube, das trifft auch viele, das trifft wahrscheinlich die Lebensrealität vieler deiner Zuhörerinnen und Zuhörer leider, ne?
Genau, das wollte ich aufgreifen. Du hast wieder eine sehr schöne Formulierung spontan gefunden, nämlich viele Neins verarbeiten können. Das braucht es für einen Aufstieg. Wir sehen immer nur das positive Ergebnis, aber nicht die Trümmer am Wegesrand, ne? Und die kleinen und vielleicht auch größeren Niederlagen. Das finde ich einen starken und bemerkenswerten Satz im Wortsinne. Ja, und jetzt gucken wir mal auf 55 plus am Arbeitsmarkt. Was kannst du denen sagen, die jetzt feststellen, die guten Jahre sind womöglich vorbei und total verunsichert sind?
Ich glaube, wir können uns der Analyse für deine Zuhörerinnen und Zuhörer aus zwei Richtungen nähern. Die erste ist die, dass die Situation für ältere Beschäftigte in den letzten Jahren und auch da, ich glaube, das Narrativ, das wir immer wieder hören, ist nicht ganz richtig, was das angeht. Die Situation ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Keine Alterskohorte, wie zum Beispiel die 60- bis 64-Jährigen, ist so stark gestiegen in puncto Erwerbsbeteiligung am Arbeitsmarkt wie andere, nämlich von 53 auf 67%. Das ist enorm. Deutschland liegt damit auch am oberen Rand der Erwerbsbeteiligung. Auch die noch Älteren, die schon im Rentenalter sind eigentlich, ne, der 65- bis 69-Jährigen, ist auch deutlich gestiegen. Gleichzeitig kann man auch feststellen, und das habe ich nochmal vor dem Gespräch quergecheckt, dass das auch weiterhin so stimmt und das ist so. Die Bundesagentur für Arbeit sagt, dass das Risiko im Alter oder mit mehr Erfahrung arbeitslos zu werden geringer ist als im Gesamtschnitt. Also eigentlich ist die Position gut und wird in naher Zukunft besser werden, weil die Unternehmen erkennen, dass es immer schwieriger wird, Positionen neu zu besetzen, Nachfolger zu finden. Und das führt mich im Übrigen auch zu einem sehr praktischen HR-Thema. Nachfolgeplanung ist gerade ein riesiges Thema in deutschen Unternehmen. Auch eins, was viele Unternehmen vielleicht so ein bisschen bewusst, unbewusst halb verschlafen haben. Obwohl viele deiner Generation ja jetzt schon seit einigen Jahren in Rente gehen und wir den Druck eigentlich schon spüren. Nichtsdestotrotz ist ein bisschen mein Gefühl aus vielen Gesprächen mit Personalerinnen und Personalern, die ich führen durfte über die letzten Jahre, dass viele sich dem Druck bewusst sind, aber noch keine Maßnahmen eingeleitet haben. Und ich glaube, jetzt gerade ist der Kipppunkt mehr oder weniger erreicht, dass viele feststellen, jetzt müssen wir da reingehen. Und ich glaube, dass da vielen auch ein Angebot gemacht werden wird. Kannst du dir nicht noch vorstellen? Und dass man dann auf die Idee mit flexiblen Arbeitszeit, mit einer Gesundheitsvorsorge und dass man auch mit einer größeren Wertschätzung reagiert. So. Du willst bestimmt einhaken, ne? Weil ich habe nur eine Seite dargestellt. Die zweite kommt noch.
So ist es. Lass mich mal das Stichwort Aktivrente einwerfen. Ja. Ist ja gerade brand new, gerade von der Politik durch alle Gremien durch beschlossen. Und das ist so ein Aufweichen der bisher strikten Altersgrenze. Können wir schon drüber reden, wie du dir deine neue Position vorstellst? Kann das sein, dass du auch die Möglichkeit hättest, ältere Semester anzuheuern?
Also ich werde nicht operativ das im Recruiting sein, aber ich werde mich natürlich mit Zahlen, Daten, Fakten beschäftigen und all das, was ich jetzt hier gerade mitgebracht habe, bringe ich da natürlich auch mit und bin mir relativ sicher, dass wir auch die Zielgruppe in den Blick nehmen werden, weil alles andere wäre kurzsichtig.
Das heißt, wir haben dann durch Aktivrente schon so ein Stück weit einen Gamechanger, weil damit ja Optionen in Aussicht gestellt werden, die man nicht erst einen Tag vor offiziellem Rentenbeginn ziehen kann, sondern wo man wesentlich früher rangehen muss. Ist das eine qualitative Veränderung?
Ich würde schon sagen, ja. Also wenn man sich entsprechende Analysen und Ratschläge durchliest, die der Politik mitgegeben werden, dann ist das Thema Finanzen auch natürlich immer eins der ersten. Und ich halte den Anreiz und auch was da mitschwingt, ne? Also die Botschaft auch an die, wie du es jetzt gesagt hast, der älteren Semester, für richtig, für wertschätzend. Jetzt bin ich aber kein Rentenexperte. Also ich weiß, dass es auch Kritik an der Umsetzung gibt oder an der konkreten Ausgestaltung. Da bin ich aber nicht der Experte, das genau zu beurteilen. Aber die Schlagrichtung finde ich schon mal richtig und ich finde es gut, dass da was unternommen wird.
Eine deiner Thesen im Buch, die auch absolut nachvollziehbar sind, immer mehr zutrifft: der Job fürs Leben, den wird es ohne weiteres nicht mehr geben. Und das ist für junge Leute schon, glaube ich, selbstverständlich für Berufseinsteiger. Aber wenn du jetzt 55 bist und dachtest, du hättest einen fürs Leben, bist jetzt aber nicht mehr sicher. Mhm. Was tun in dieser Situation, um wieder Sicherheit zu gewinnen?
Mhm. Ich kann das Gefühl 100% nachvollziehen und ich will auch nicht verschweigen, dass es für ältere Semester schwieriger ist, messbar, wenn sie denn, auch wenn die Wahrscheinlichkeit geringer ist, arbeitslos zu werden, aber wenn es einmal passiert ist, ist es schwieriger, wieder reinzukommen. Ne? Das ist die andere Seite der Medaille. Und das liegt daran, dass Unternehmen eben die Zielgruppe und noch nicht hinreichend in den Fokus genommen haben. Also da muss noch deutlich mehr passieren und die Unternehmen müssen da deutlich mehr bewegen. Sie werden es hoffentlich tun. Erste Vorreiter gibt's schon, wie zum Beispiel, das zitiere ich immer sehr gern, die Deutsche Bahn, die dieses Jahr auch ausgezeichnet wurde für eine Recruiting-Kampagne, die sich spezifisch auf Altersdiversität bezogen hat. Also das fand ich toll, dass die damit auch direkt einen Preis gewonnen haben. Schön wäre es aber, wenn man damit keine Preise mehr gewinnt, sondern wenn eigentlich das alle machen, ne? Mhm. Also, aber jetzt zurück zum Ratschlag. Und den Ratschlag würde ich gar nicht so unterschiedlich sehen zu allen anderen Gruppen. Ich sollte mir genau anschauen, wie entwickelt sich denn der Bedarf in den Bereichen, in denen ich gerade unterwegs bin, oder in Bereichen, wo ich mir vorstellen könnte, vielleicht nochmal einen Neustart hinzulegen, ne? Wir haben bestimmte Sektoren in unserer Wirtschaft, die einen derartigen Fachkräftemangel haben. Gesundheit, Erziehung, Bildung, dass sie alle Möglichkeiten zum Quereinstieg anbieten. Die Bertelsmann Stiftung hat eine spannende Studie zum Thema Energiewende rausgegeben. Uns fehlen bis 2030 300.000 Fachkräfte für die Energiewende. Jetzt haben wir gerade unter diesen Fachkräften in großen Wirtschaftssektoren riesige Abfindungsrunden, wo wir Menschen mit dem goldenen Handschlag verabschieden, obwohl wir sie eigentlich auf dem Arbeitsmarkt dringend bräuchten mit ihrem technischen Verständnis. Natürlich kann ich nicht, wenn ich heute ein Auto gebaut habe, morgen sofort eine Windkraftanlage bauen. Ich glaube aber schon, dass unsere Ausbildung der technischen Experten in Deutschland nicht umsonst weltweit eine so gute Reputation hat und auch der Ingenieurinnen und Ingenieure, als dass die Menschen nicht in der Lage wären, mit einem guten Weiterbildungs-, Fortbildungsprogramm obendrauf das dann auch zu lernen und für sich zu erschließen. Also das ist jetzt mal so ein bisschen so zusammengefasst zu schauen, wo ist der Bedarf, was kann ich potenziell, wo kann ich vielleicht noch was nachlernen, wer bietet das auch an? Und du hast es angesprochen, noch sind wir leider nicht ganz so weit im Erkenntnisprozess auf Seiten der Unternehmen, wie ich es mir wünschen würde. Das heißt, Durchhaltungsvermögen und Resilienz ist schon ein Stück weit weiter gefragt. Aber ich glaube, sehe und spüre das am Markt auch, dass sich zumindest langsam was bewegt. Also es lohnt sich weiter zu suchen, auch wenn ich komplett verstehen kann, dass viele Absagen oder nicht kommende Absagen frustrierend sind, gerade nach einem langen und erfolgreichen Berufsleben.
Du wechselst ja jetzt auf die Arbeitgeberseite. Was sind denn die, ich sage jetzt mal, Schlüsselaktionen, Angebote von auf der Arbeitgeberseite, die Mitarbeiter ans Unternehmen binden?
Da haben Arbeitnehmer tatsächlich eine ganze Menge, die sie unternehmen können. Also zum einen wissen wir aus der Forschung, und ich glaube, das weiß man auch einfach, wenn man sich mit den Menschen unterhält, Flexibilität ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Wenn ich lange auf das Renteneintrittsalter hingefiebert habe, möchte ich vielleicht auch mehr Zeit haben für meine Familie, für eventuelle Hobbys. Vielleicht, und das ist auch ein Thema, das wir nicht unterschlagen sollten, vielleicht habe ich schon jemanden in meinem näheren Umfeld, meinen Partner, meine Partnerin, die pflegebedürftig ist. Das heißt, dafür brauche ich Zeit. Das heißt, Flexibilität ist der allererste Schritt. Der zweite Schritt ist, und der ist ganz grundsätzlich sowieso wichtig für Unternehmen überhaupt, um ihre Anpassungsfähigkeit zu erhalten, ist Weiterbildung, ne? Also, dass ich dafür sorge, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stetig auf dem neuesten Stand bleiben, und zwar, dass ich weiterhin in alle investiere, damit ich eben das Wissen, der Menschen, die vielleicht bald in Rente gehen können oder die da selber die Hebel in der Hand haben, das zu entscheiden, dass ich die nicht verliere, denen aber auch zeige durch diese Programme, du bist mir weiter wichtig und denen damit auch ermögliche, an den spannenden Projekten weiterhin mitzuarbeiten, ne? Und abschließend würde ich jetzt auch noch gerne an sowas denken wie schlicht Gesundheitsvorsorge, je nach Beruf. Es geht auch, also auch wenn wir alle im Durchschnitt länger leben, natürlich mit zunehmendem Alter entstehen zunehmende Risiken. Und wenn ich da als Arbeitgeber in die Gesundheitsvorsorge investiere, habe ich da was Gutes getan und schaffe natürlich auch einen Anreiz, länger zu bleiben. Und das alles zusammen spielt für mich aber auf den eigentlich wichtigsten Faktor ein, und das ist Wertschätzung.
Genau.
Also das kann ich, das ist keine Gnade, die ich den Menschen zuteil werden lasse, sondern ich brauche diese Menschen. Ich setze auf ihre Expertise, auf ihre Motivation und auf ihre Erfahrung, und genau das sollte ich auch vermitteln.
Wertschätzung ist ja ein häufig zitierter, gewünschter, geradezu allgegenwärtiger Wert, der genannt wird als quasi Zauberbindemittel von Arbeitgeberseite. Ich habe gerade auch eine sehr spannende Episode aufgenommen mit einer Kollegin, die sich mit Offboarding beschäftigt und sagt, naja, Wertschätzung hat von zwei Seiten auszugehen, vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber. Man kann in beide Richtungen das geben. Wie ist Wertschätzung, wie drückt sie sich aus? Also wie wird sie konkret, wenn ich das in Schulungen, in Trainings verankern möchte beispielsweise?
Das ist tatsächlich auch eine sehr gute Frage. Und Wertschätzung hat meiner Erfahrung nach auch wieder zwei zentrale Komponenten. Das eine ist natürlich, was ich kommuniziere, wie ich auf Menschen zugehe. Das heißt, es ist vor allem auch ein kultureller Aspekt, ne? Wie werden die Dinge bei mir im Unternehmen gelebt? Werden wirklich alle, auch das ist ja, weil viele Arbeitgebermarken sind leider austauschbar und fast überall heißt es, bei uns steht der Mensch an erster Stelle oder bei uns sind alle gleich und so. Ja, aber ist es denn wirklich so? Wird das so gelebt? Das muss man dann erstmal sehen, ob das wirklich Realität im Unternehmensalltag ist. Aber es reicht nicht allein nur zu reden oder kulturell vielleicht, was schon gut ist, einen Diversitätstag zu feiern oder ähnliches. Aber ich muss es natürlich auch konkret umsetzen. Das heißt, wie ich eben schon sagte, wenn ich Menschen, die kurz vor der Rente stehen, nicht mehr in neue oder spannende Projekte einbinde, sondern sie nur noch Maintenance machen lasse, ja, dann können die Menschen auch eins und eins zusammenzählen, ne, und wissen, was das heißt. Wenn die bei Lohnrunden nicht mehr so berücksichtigt werden, wenn Promotions nicht mehr in Frage kommen und so weiter, das merken die Menschen und dann wissen sie ganz genau, was es mit der Wertschätzung auf sich hat, ob das einfach nur Floskeln sind oder ob das ernst gemeint ist.
Es ist ja immer im sehr konkreten Fall eine individuelle Empfindung, sag ich auch mal. Ne? Also möglicherweise wird dieselbe auch Geste das, ja, nicht gleich interpretiert. Was sind denn die Indikatoren, wo du festmachen kannst, hier wird das praktiziert, gelebt, was in der Analyse gewünscht und gefordert wird?
Na, da kann ich eine ganze Menge Zahlen zu Rate ziehen. Ne? Ich habe natürlich eine Mitarbeiterbefragung, das ist erstmal relativ simpel. Ne? Dann habe ich aber auch natürlich sowas wie Abgangsraten. Dann kann ich mir aber natürlich auch versuchen, qualitativ anzuschauen, was für ein Feedback bekomme ich eigentlich aus den Teams. Ne? Sind die Leute aktiv dabei oder nicht? Was sagen die Führungskräfte? Da gibt's eine ganze Menge, ne? Ich kann ja über die Mitarbeiterbefragung zum Beispiel auch das Engagement messen, ne? Sehe ich da einen bestimmten Drop? Wenn ich Angebote anbiete, Menschen über das Renteneintrittsalter hinaus zu halten oder wenn es um Frühverrentung geht, wie sind da die Anteile? Ziehen die Menschen eher schneller die Reißleine oder bleiben die auch länger mal? Ne? Also da gibt's eine ganze Menge an Daten, die ich mir anschauen kann, die ich dann unbedingt aber nicht nur als solche Daten belassen sollte, sondern dann muss ich natürlich auch ins qualitative Gespräch gehen, um die richtig zu deuten. Genau.
Ja, wenn wir jetzt nochmal den Perspektivwechsel machen, denn die Zuhörer werden in der Regel oder sind nach allem, was ich so mitkriege, nicht alle Führungskräfte, ist auch logisch. Um deinen Claim, deinen Titel, Zeit der Chancen aufzugreifen. Was ist da deine Empfehlung, deine Beobachtung, wie auch in den späteren Berufsjahren noch Zeiten der Chancen von Seiten des Arbeitnehmers entstehen. Mhm.
Auch da ist es ganz ähnlich eigentlich über alle Altersgruppen hinweg. Was wir uns vor Augen führen müssen, ist ja, es entstehen für die Arbeitnehmenden mehr Chancen in naher Zukunft, da bin ich sicher. Aber die kommen nicht von alleine, weil auf uns rollen Wellen der Megatrends zu, ne? Ob das jetzt die demografische Verschiebung ist, ob das künstliche Intelligenz ist, ob das die Dekarbonisierung ist. Verändern wird sich ganz, ganz viel. Es sind Millionen Job-Transitions werden notwendig werden oder sind schon notwendig. Wenn man mit Arbeitsmarktökonomen spricht, sagen die dir jetzt schon, dass ein zentraler Grund für den Fachkräftemangel und die wirtschaftliche Problematik, die wir haben, auch darin liegt, dass wir viele Menschen in Bereichen haben, wo wir sie eigentlich nicht mehr so dringend brauchen. Wir bräuchten sie aber an anderer Stelle. Und deswegen habe ich in meinem Buch an einer Stelle auch einfach den simplen Satz geschrieben, es kommt auf dich an. So, jetzt besucht mich meine Katze hier auf meinem Schoß. Es kommt auf dich an, was meine ich damit? Um mal metaphorisch zu sprechen, diese ganzen Veränderungen rasen auf uns zu wie eine Welle. Und wir alle waren, glaube ich, schon mal am Strand und wissen, was das heißt, wenn wir der Welle für ein Foto den Rücken zu drehen. Die lässt sich davon nicht abhalten, die schlägt über uns zusammen und das ist nicht so cool. Wenn wir aber aktiv werden und schauen, wie können wir in die Welle rein, dann können wir je nach individuellem Talent, ich habe jetzt beim Surfen nicht so ein großes, beim Schwimmen oder im Wasser, aber dann können wir sie eventuell surfen, reiten und den Schwung für uns nutzen. Das heißt, ich muss proaktiv schauen, wie kann ich von den Möglichkeiten, die da kommen, profitieren und was heißt das jetzt? Das heißt, das eine, wenn ich gerade aktiv auf der Suche bin, was wir eben schon besprochen haben. Ich muss gucken, was kann ich lernen und wo gibt's Bedarfe? Und wie viel Flexibilität kann ich auch meinerseits ermöglichen, um bestimmte Dinge möglich zu machen? Der andere Punkt ist, wenn ich noch in einem Job bin, dann muss natürlich, ist das keine One-Way-Street. Ich muss auch andersrum mit meiner Führungskraft sprechen und der signalisieren, hey, ich bin da, ich habe Lust, ich bin wach, gib mir bitte neue Projekte. Ich bin nicht morgen weg und ich rette mich nicht in die Rente, sondern ich will was Neues machen. Und im Übrigen, ich habe hier das Lernangebot gesehen. Kann ich das bitte wahrnehmen, weil ich möchte das noch mitbekommen. Und auf die Weise signalisiere ich natürlich auch, dass ich dabei bin. Ich höre ganz viel von sehr vielen motivierten Menschen, die gerne zum Beispiel auf solche Kampagnen wie der Bahn, die ich angesprochen habe, die darauf warten und die sich mehr davon wünschen. Zur Wahrheit gehört aber auch, es gibt auch den ein oder anderen, die sagt, jetzt muss nicht mehr sein, will ich nicht mehr. Ich gönne jedem seine verdiente Rente, ne? Aber wenn ich die Einstellung an den Tag lege, dann wird mir das natürlich zurückgespiegelt.
So, wir gehen jetzt langsam in die Schlussrunde dieses Gesprächs und es ist ja ein Buchgespräch, keine Buchbesprechung, weil anders ist dein Buch. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt überlegen, ist da Handfestes für mich drin? Was sind die drei dicksten Argumente dafür, dass du sagst, müsst ihr unbedingt kaufen, weil dann wisst ihr das.
Ihr wisst, wo es Bedarf gibt und wo sich Zukunftsbedarfe entwickeln, das heißt, in welchen Bereichen ich mal schauen sollte. Genauso, worauf es dabei ankommt. Also sprich, welche Fähigkeiten brauche ich und was ist dafür für mich vielleicht attraktiv und spannend. Und schließlich, du hast es zwischendrin auch angesprochen, ich hoffe auch, dass ein bisschen was Motivierendes und was Inspirierendes dabei ist, weil ich glaube, von den 11 Geschichten, die ich erzählen durfte, ich glaube, davon kann man eine ganze Menge auch für so die eigene Einstellung mitnehmen. Ich selbst habe das auf jeden Fall, sodass einem das dann auch nochmal den nötigen Mut gibt, vielleicht zu sagen, Mensch, jetzt hat es ein paar Mal nicht funktioniert, aber das hat mich irgendwie inspiriert, das gibt mir nochmal neuen Mut, das nehme ich mit, jetzt packe ich es an und vielleicht habe ich jetzt auch nochmal eine Idee gekommen, wo ich auch noch gucken kann oder wo ich vielleicht was ganz Neues starte, mal ganz neu schaue.
Ich teile das absolut, weil genau diese Erfolgsgeschichten fand ich eben auch sehr inspirierend, da liest jeder seins raus, die Anregungen, die auf das Individuum zutrifft, die der eine die andere so liest und denkt, ja, das kann ich auch, das bin ich auch. Und insofern kann ich auch nur noch mal sagen, danke, dass du dieses Buch geschrieben hast. Es ist für alle Altersgruppen hinweg ein spannender, optimistischer Ansatz. Und viel Erfolg in deiner neuen Rolle, wo du auch Einfluss drauf hast, diese Dinge auf den Weg zu bringen, zu befördern, voranzubringen. Und das ist mindestens so wichtig wie die Analyse vorher, dass das dann auch tatsächlich in die Umsetzung kommt. Danke dir, alles Gute.
Ich danke dir.